SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Mit Christoph Schröder am Mikrofon. Schön, dass Sie zuhören. Heute mit einem Gespräch mit Siri Hüstvedt über den Geist ihres verstorbenen Ehemannes Paul Auster. Außerdem erzählt der Schriftsteller Christoph Peters von seiner Alkoholsucht und davon, wie er sich von ihr befreit hat. Und dazu hüpft Marc-Uwe Klings kapitalismuskritisches Känguru durch die Sendung. Die Musik kommt heute vom britischen Sänger Morrissey, dessen neues Album Make Up Is a Lie in der vergangenen Woche erschienen ist. Es ist die erste Platte des exzentrischen ehemaligen Sängers der Band The Smiths nach 6 Jahren. Morrissey ist in der Vergangenheit immer wieder mit kruden politischen Äußerungen in Erscheinung getreten. Auf seinem neuen Album zeigt er sich allerdings eher von einer melancholischen Seite und mit einer nach wie vor sehr schönen, charismatischen Stimme. Hier ist The Night Pop Dropped. Im April 2024 ist der Schriftsteller Paul Auster gestorben. So sad for the universe. Er und seine Ehefrau Siri Hüstvedt galten über Jahrzehnte hinweg als das intellektuellen Paar der amerikanischen Ostküste. Paul Austers letzter Wunsch war es, als Geist zurückzukehren. Diesen Geist versucht Siri Hüstvedt nun in ihrem neuen Buch Ghost Stories zu fassen. Christine Hartauer hat Ghost Stories gelesen und Siri Hüstvedt zum Gespräch getroffen.
Siri Hüstvedt erzählt Geistergeschichten und ist vor allem einem Geist auf der Spur, ihrem Mann Paul Auster. Im April 2024 verstarb er an einer Krebserkrankung. Nur wenige Tage vor seinem Tod sagte Paul Auster, er wolle als Geist zurückkehren. Und tatsächlich, immer wieder erschnüffelt Siri Hüstvedt in ihrem Zuhause in New York wie aus dem Nichtzigarrenrauch, der sie an ihren Mann denken lässt.
Leider muss ich sagen, dass der Zigarrenrauch inzwischen stark zurückgegangen ist. Wenn ich diesen Geruch freiwillig aufrechterhalten könnte, würde ich es tun. Aber das kommt wirklich sehr selten vor. Vor etwa einer Woche habe ich einen kleinen Hauch davon wahrgenommen und fand es sehr beruhigend. Aber meistens passiert mir das nicht mehr.
Erzählt Siri Hüstvedt. Sie findet einen anderen Weg, um Paul Austers Geist festzuhalten. Sie band ihn auf Papier. Ghost Stories, Geistergeschichten, heißen ihre Memoiren, in denen sie 43 gemeinsame Ehejahre, ihre Liebesgeschichte, den fortwährenden intensiven Austausch und ihre Trauer in Worte zu fassen versucht. Dieses Buch sei keine Entscheidung gewesen, sondern eine Notwendigkeit, sagt Hüstvedt.
2 Nächte vor seinem Tod, in der letzten Nacht, die wir zusammen im Bett verbracht und miteinander gesprochen haben, streichelte er lange meinen Arm und sagte, schreib weiter, arbeite weiter, lass dich nicht von meinem Tod aufhalten, okay? Ich meine, stellen Sie sich diese Großzügigkeit eines sterbenden Mannes vor, der so etwas sagt. Das bewegt mich zutiefst und ich werde das bis zu meinem eigenen Tod mit mir tragen.
Siri Hüstvedt schreibt weiter, auch wenn sie immer wieder im Alltag strauchelt und versuchen muss, sich selbst wieder aufzusammeln. Trauer, stellt sie fest, ist nicht konstant. Hüstvedt kann sich tagelang stabil fühlen, bis ein flüchtiger Blick auf Pauls leeren Esszimmerstuhl ihr den Boden unter den Füßen wegreißt. Dieser Versuch, weiterzudenken und leben zu können, spiegelt sich auch in der Struktur ihres neuen Buches. Noch mehr als in ihren vorherigen Essaybänden oszillieren hier Hüstfelds Reflexionen zwischen privaten Erfahrungen und Philosophie, Psychoanalyse, Neurowissenschaften und Politik. Wie Geister erscheinen die Themen, verschwinden wieder, tauchen wieder auf und suchen einen beim Lesen heim.
This is not Siri Hüstfeld.
Es geht hier nicht darum, dass Siri Hüstvedt eine Trauer empfindet, die für andere Menschen nicht nachvollziehbar ist. Ich denke, es ist eine Erfahrung, die viele Menschen machen. Und wenn man die Intimität vermeidet, wenn man das vermeidet, was diese Erfahrung so universell macht, dann betrügt man meiner Meinung nach sich selbst und den Leser. Es ist intim. Der Tod ist intim. Krankheit, Tod, Trauer sind intime Erfahrungen.
They are intimate experiences.
Und deshalb spart Hüstvedt auch die intimsten Texte in ihrem Erinnerungsbuch nicht aus. Liebesbriefe an Paul Auster aus ihrer Studentinnenzeit. E-Mails, in denen sie den Freundeskreis über Austers Krebserkrankung informiert. Bis hin zu Tagebucheinträgen, in denen sie die letzten Tage mit Paul in ihrem Haus in Brooklyn festhält. Auch von seinem Tod, von Siri Hüstvedts letzten Worten an ihren Mann können wir lesen. Es sind Passagen, die tief berühren, die aber auch überfordern. Diese Texte reinzubringen, auch das sei eine Notwendigkeit gewesen, sagt
Hüstvedt.
Ich wollte etwas von diesem intimen Menschen zurückbringen. Es geht nicht um den heiligen Paul, den literarischen Gott, mit dem ich zufällig verheiratet bin. Ich wollte, dass die Leser die ganz normalen Spannungen und Freuden einer Partnerschaft spüren, insbesondere einer langjährigen Partnerschaft.
Auch 7 Briefe, die Paul Auster an seinen Enkelsohn Miles hinterlassen hat, finden sich in dem Band. Miles war wenige Monate alt, als Paul Auster starb. In dem Wissen, sein Enkelkind nicht wirklich kennenlernen zu können, hinterließ Paul Auster ihm Briefe, in denen er Miles von der Familie erzählt, in die er hineingeboren wurde. Texte, die veröffentlicht werden, bevor Miles sie selbst lesen kann. Für Hüstvedt waren sie ein Weg, Paul Auster selbst zu Wort kommen zu lassen.
The fact that I folded those letters into the book.
Dadurch, dass ich diese Briefe in das Buch aufgenommen habe, konnte ich den Dialog fortsetzen, den Paul und ich 43 Jahre lang geführt hatten. Auch wenn es natürlich nicht dasselbe ist, wie wenn wir beide in einem Raum sitzen und reden. Aber es ist eine schriftliche Version davon, die ich unbedingt in das Buch aufnehmen wollte.
Version of that that I was very keen on having in the book.
Den Dialog in die Zukunft fortzusetzen, dieser dringliche Wunsch zieht sich durch Ghost Stories. Das unterscheidet Hüstvedts Auseinandersetzung mit ihrem Verlust von einem anderen berühmten Buch über Trauer, das Jahr magischen Denkens von Joan Didion. Darin versucht Didion, mit Hilfe magischen Denkens, etwas von ihrem verstorbenen Mann zu erhalten. So hebt sie etwa seine Schuhe auf, als könne sie ihn dadurch beschwören, wiederzukommen. In magisches Denken flüchtet sich Siri Hüstvedt nicht. Kurz nach Paul Austers Beerdigung mistet sie radikal aus. Nur ein paar seiner Pullover und Jogginghosen behält sie und trägt sie beim Schreiben.
Ich habe das Gefühl, dass meine Welt ohne Paul schlechter ist. Ich tue nicht so, als würde man überleben, die Trauer durchleben, alle Phasen durchlaufen und dann an einem großartigen, wunderbaren Ort landen. Aber ich bin auch in der Lage, die Kraft zu spüren, die ich aus dieser Beziehung mit diesem Mann all die Jahre gewonnen habe. Und die Kraft, die wir uns gegenseitig gegeben haben.
Schreiben ist Handeln, sagt Hüstvedt. Und man versteht, dass es für sie notwendig war, dieses Buch zu schreiben, um weiterleben zu können. Es ist ihr dringlicher Versuch, die Deutungshoheit über sie und ihren Mann zurückzubekommen. Jahrzehntelang wurden die beiden von den Medien als vermeintliche Konkurrenten dargestellt. Dabei pflegte Auster zu sagen, Siri ist die Intellektuelle in der Familie, nicht ich. Er sei nie eingeschüchtert von ihr gewesen, nie habe Hüstvedt Angst haben müssen, einen Gedanken nicht teilen zu können. Und das ist der größte Verlust, dem Hüstvedt eigentlich in ihren Ghost Stories nachgeht. Das Und, das zwischen ihr und Paul verloren ist. Sie nennt es ihre Philosophie des Dazwischen, das zwischen zwei Menschen in engem Austausch entsteht.
Und dieses Dazwischen entwickelt sich im Laufe der Zeit weiter. Es ist nicht statisch. Es ist nicht so, dass man einen Zustand des Glücks erreicht, wie wenn man den Mount Everest besteigt und dann dort oben sitzt. Es ist ein dynamischer, fortlaufender Prozess. Und zwischen uns beiden hatte ich das Gefühl, dass wir dieses Dazwischen immer wieder neu erschaffen. Und das ist Teil meines Wunsches, etwas von Paul wieder zum Leben zu erwecken. Nicht nur von Paul, sondern von Paul und mir zusammen. Etwas, das nie wiederkommen wird.
Siri Hüstwedts Ghost Stories ist ein Erinnerungsbuch voller Wärme und Liebe, die über das private Schicksal hinausreichen. In unseren politisch dunklen Zeiten ist Ghost Stories ein Plädoyer für das Dazwischen, für die Kraft des Austausches und den lebenslangen Dialog.
Christine Hartauer sprach mit Siri Hüstwedt über ihr neues Buch Ghost Stories, das im Rowohlt Verlag erschienen ist. Did you get the job and did they use your song? Did you find somewhere nice to call your home? Look after yourself. Good health is wealth. And now we say words that we never believed we'd say. The monsters of Pig Alley say, why don't you give it a rest and come back home? We're trapped and we moan, but we're all your own and we love. Sie hören das Lesenswertmagazin in SWR Kultur. In Christoph Peters Büchern treffen sich japanische Mafia und Internatsjugend. Seine Vorlieben für die Romane von Wolfgang Köppen und Grünen Tee. Peters lässt sich schwer festlegen, aber hochreflektiert ist er immer. Mit seinem neuen Buch Entzug, das in der kommenden Woche erscheint, ist Peters tief in der eigenen Biografie. Und es wird lebensbedrohlich. Mein Kollege Alexander Wasner hat Christoph Peters getroffen und mit ihm über Entzug gesprochen.
Vor vielen Jahren habe ich einmal mit Christoph Peters in einer Mainzer Kneipe lange über Alkohol gesprochen und dabei sehr viel Bier getrunken. Christoph Peters war wohl schon Alkoholiker, aber das wusste ich nicht. Er erzählte von einem Plan für einen Roman, beim Trinken als Feldversuch bis an die Grenze zu gehen. Ich war entsetzt und habe lange mit ihm diskutiert. Und mit einem gewissen Respekt habe ich jetzt das neue Buch gespannt in die Hand genommen. Entzug heißt es. Unter der dicken Schrift verschwindet auf dem Cover das frühe Selbstporträt des Autors.
Das Bild, was vorne drauf ist, ist ja ein Selbstbildnis, was ich mit 16 gemalt habe und was sozusagen den Beginn meiner pubertären Trinkerkarriere auch irgendwie in einer gewissen Weise markiert hat. Und jetzt schaut es mich da durch die Buchstaben vom Entzug an. Und das ist eigentlich gut, weil das ist jetzt irgendwie vorbei. Und diese ganze Phase, die auch in dem Bild präsent ist, aus Verfinsterung, quasi depressiven Zuständen, Exzess, Dunkelheit, Suizidalität, das ist irgendwie weit zurückliegend.
Christoph Peters beschreibt in Entzug eine Befreiungsgeschichte aus der Alkoholabhängigkeit. Er tut das beeindruckend offen, vollständig, schonungslos gegenüber sich selbst. Bekenntnisliteratur irgendwo zwischen Augustinus und den anonymen Alkoholikern. 100 Seiten lang erzählt er den ganzen Mist, den ein Süchtiger durchmachen muss, das Versteckspiel gegenüber Frau und Kind, die peinlichen Schnapskäufe im Supermarkt, die misslungenen Camouflageaktionen bei Eltern, Freunden, Bekannten, wenn er wieder den halben Wodka getrunken und die Flasche mit Wasser verschnitten hat. Das alles wird erzählt. Aber wie authentisch ist es?
Es ist ein Roman und das Ich, was in dem Roman Ich sagt, ist, wenn man so will, ein lyrisches Ich, also eine Figur, die ich sehr stark trotz großer Erlebnisäquivalenzen von mir selber unterscheiden kann. Im Übrigen ist es für mich eigentlich gar nicht so ein großer Unterschied, ob ich jetzt biografisches Material von mir benutze oder Dinge, die ich Leuten zuschreibe, Dinge, die ich recherchiere.
Christoph Peters erzählt von Zitteranfällen, von der langsam versagenden Leber, von den Taubheitsgefühlen in den Beinen und von der drohenden Trennung. Es ist einfach alles erbärmlich. Er beschließt, eine befreundete Ärztin anzurufen und sie um Tabletten zu bitten, mit denen er die Entzugssymptome bekämpfen könnte. Die Ärztin sagt, wenig überraschend, das könne er nur klinisch machen und das tut er. tatsächlich und unverzüglich.
Ich kann weder trinken, noch kann ich nicht trinken. Aber wenn auch nur die geringfügige Möglichkeit bestünde, dass ich einen Bruchteil besser nicht trinken als trinken könnte, dann sollte ich, dann muss ich Ihnen jetzt sagen, diesen Satz, es ist die meine, unsere einzige Chance, selbst wenn damit im nächsten Augenblick alles vorbei wäre, was es andernfalls erst recht ist. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber es nützt ja auch nichts. Ich sag das jetzt einfach mal so, selbst auf die Gefahr hin, dass ich bin Alkoholiker. Ich muss einen Entzug machen. Stille. Ja, sagt die Frau. Dann aber sofort.
Man spürt im Satzbau die Fluchtreflexe, die unterdrückt werden müssen. Peters ist ein glänzender Stilist und seine Konsequenz rettet ihm das Leben. 300 Seiten lang beschreibt er, was in der Klinik passiert, wie der 39-jährige Körper vom täglichen Liter Wodka und einem Normalpegel von über 2 Promille auf null gekommen ist.
Also ich habe wenig Zeiten gehabt, wie diese 2,5, fast 3 Wochen, die ich da in der Klinik war, die sich so eingebrannt haben, Szene für Szene, Detail für Detail, auch Selbsterfahrung für Selbsterfahrung, wie dieses in der Klinik sein und irgendwie nicht mehr trinken dürfen, zittern, nicht wissen, ob ich überhaupt je wieder aufhören würde zu zittern, ob ich meinen Namen wieder geordnet mit einem Stift aus Papier setzen kann, ob ich eine Kaffeetasse zum Mund führen kann. Alles das war fraglich und die Ärzte waren auch nicht sicher, dass das irgendwie überhaupt je wieder weggehen würde. Abgesehen davon, dass in so einem Zustand dann wirklich alle Dunkelkammern der Seele sich öffnen und alle finsteren Geschichten, die man irgendwie im Laufe des Trinkerlebens so angehäuft hat, wieder ans Tageslicht stiegen wie eine ganze Bande von Dämonen.
Und da ist noch etwas, was das Buch von vielleicht ähnlich gelagerten Romanen wie Hans Falladas Trinker oder Josef Roths Legende vom heiligen Trinker unterscheidet. Denn in Christoph Peters Buch ist es nicht nur ein Mensch mit einer Abhängigkeit und eine Familie in ihrem Kampf, nicht in die Co-Abhängigkeit gezogen zu werden, sondern es ist, wie ein Bekenntnisroman, gleichzeitig auch ein Künstlerroman, der der Droge ihre Faszination verweigert und trotzdem Künstlerroman bleiben will. Hier im Vierbettzimmer zwischen Menschen, die zum x-ten Mal versuchen, von Tabletten, Kokain, Alkohol loszukommen, gibt es keinen Flirt mit dem Morbiden oder dem Rausch, stattdessen eine hochgradig reflektierte Auseinandersetzung mit dem, was Kunst und Alkohol so oft sich begegnen lässt. Wer Peters Bücher kennt, weiß, da ist Konfliktangst und eine Sehnsucht nach perfekten Regelsystemen zu spüren, die auf eine Wirklichkeit trifft, die sich eben nicht völlig beherrschen lässt. Alkohol mildert die Gegensätze und lässt einen von der ekstatischen Versöhnung des Konflikts träumen. Andere Drogen kommen da nicht in Frage.
Ich weiß nicht, warum man Tabletten nimmt. Im Grunde interessiert es mich auch nicht. Im Gegenteil, es stößt mich ab. Vielleicht, weil das Rauschhafte fehlt, die Entgrenzung. All das, was ich mir über Jahrzehnte mit Sehnsucht nach dem Absoluten schön geredet habe.
Ja, lange habe ich gedacht, die Sehnsucht nach dem Absoluten wird im Rausch irgendwie zumindest ansatzweise und temporär schon mal erfüllt. Heute würde ich das nicht mehr unbedingt so sehen, aber als ich so 14, 15, 16 war und diese, was man glaube ich schön fachlich formuliert, transzendentale Sehnsucht nennt, also die Sehnsucht nach dem Raum, der uns übersteigt und der jenseits von uns ist und der uns gleichzeitig aufhebt und umfängt und in Frieden bringt. Die war irgendwie ganz stark da, weil ich irgendwie sehr früh schon das Gefühl hatte, noch vor der Pubertät, ich bin eigentlich irgendwie verloren in dieser Welt.
Es gibt einen seltsamen roten Faden im Buch und der heißt Jelinek-Aufsatz. Das ist ein therapeutisches Instrument, mit dem der Patient in der Klinik seine Suchtbiografie aufarbeiten soll. Einfach, schnell und ungeschützt aufschreiben, was passiert ist, ohne Ausflüchte, ohne langes Nachdenken, also, wenn es kein Karlauer wäre, nüchtern sich der Angst vor dem Tod stellen. Es ist der Moment der Wahrheit. Und natürlich tut sich ein Autor schwer damit, der sein ganzes Leben Schreiben als Kunstform verstanden hat. Ausgerechnet das Einfachste widersetzt sich Christoph Peters am längsten. Am Ende gelingt es und man ahnt, das ist der Durchbruch. Erst im Angesicht der Wahrheit ist die Kunst wieder frei und nicht verfälscht von irgendeiner Abhängigkeit. Spannend ist das, klug und sehr souverän erzählt und deshalb kann man das Buch wirklich jedem empfehlen.
Alexander Basner sprach über Christoph Peters neues Buch Entzug, das am kommenden Mittwoch im Luchterhand Verlag erscheint. Und dazu passend Morrissey mit Headache. To Im Jahr 2008 startete der Kabarettist Marc-Uwe Kling in seinem Radiopodcast eine sensationelle Karriere, die eines vorlauten Beuteltieres mit subversiven und kapitalismuskritischen Ansichten. Die Känguru-Chroniken wurden zu Millionen-Sellern, ergänzt durch Merchandising und Verfilmungen. Nun ist der fünfte Teil der Reihe in Buchform erschienen. Die Känguru-Rebellion heißt der Band. Viele Fans haben ihn erwartet und meine Kollegin Theresa Hübner nimmt ihn zum Anlass, sich das Känguru-Phänomen noch einmal genauer anzuschauen.
5 Bände Kapitalismuskritik, erfolgreich verkauft im Buchhandel Ihres Vertrauens. Das ist die Känguru-Reihe von Marc-Uwe Kling. Antikapitalismus als Bestseller, das muss man erstmal schaffen. Zeit für Teil 5 und diesmal geht's nicht nur um Schnapspralinen, sondern um Rebellion.
Ich rebelliere, ruft das Känguru, als es in die Küche hüpft. Aha, sag ich, wogegen rebellierst du denn? Gegen die Zustände! Verständlich, sage ich. Löblich geradezu.
Millionen verkaufte Bücher und Hörspiele, 2 Filme, ein übrigens extrem unterhaltsames Kartenspiel. Ich hab's vergangenen Silvesterabend stundenlang gespielt. Und jetzt geht es weiter mit Teil 5, der Känguru-Rebellion. Man darf sicher behaupten, das Känguru ist die wohl erfolgreichste antikapitalistische Marke Deutschlands. Revolution im Taschenbuchformat.
Rebellierst du mit? Fragt das Känguru. Sehr gerne. Hervorragend, sagt das Känguru. Dann sind wir schon zu zweit.
Angefangen hat das systemkritische Beuteltier 2008 mit der Radio-Comedy Neues vom Känguru im Berliner Sender Radio Fritz. Simple Geschichte. Der Ich-Erzähler und alter Ego von Marc-Uwe Kling, erfolgloser Kleinkünstler, öffnet eines Tages seine Tür und davor steht ein sprechendes Känguru. Es möchte Eierkuchen machen, hat aber keine Zutaten.
Darf ich fragen, was Sie beruflich machen?
Setzt das Känguru unser Gespräch fort.
Wieso?
Frage ich.
Na, Sie sind tagsüber immer zu Hause und ohne Ihnen jetzt zu nahe treten zu wollen, es ist 13 Uhr und Sie sind immer noch im Pyjama.
Ich bin, irgendwie Künstler, sage ich. Ich arbeite nachts.
Anschaffender Künstler?
Fragt das Känguru. Freischaffend heißt das.
Ach so.
Ich schreibe Geschichten und Lieder und dann trete ich auf.
Ach, Sie sind Kleinkünstler,
ruft das Känguru.
Und Sie?
Frage ich. Was machen Sie?
Ich bin Kommunist,
sagt das Känguru.
Ach so.
Was dagegen?
Nee.
Kurz darauf hat der Kleinkünstler einen neuen Mitbewohner. Kommunist, angeblich Vietcong-Veteran, liebt Nirvana und Schnapspralinen. In lose miteinander verbundenen Geschichten berichtet Marc-Uwe Kling vom absurden Alltag mit seinem ungewöhnlichen Mitbewohner. Das Känguru kommentiert die Absurditäten der Welt und stellt bürgerliche Kategorien grundsätzlich in Frage.
Also eigentlich ist das mein Wohnzimmer.
Nein, dein. Das sind auch bürgerliche Kategorien.
Aus den Radiogeschichten wurden Bestseller, ihr Schöpfer Marc-Uwe Kling, erfolgreicher Autor, nicht nur vom Känguru, auch Fantasybücher, Thriller und das Kultbuch in vielen deutschen Kinderzimmern, das Neinhorn, stammen von ihm. Die Kapitalismuskritik des Kängurus wurde also so erfolgreich, dass sie alle Verkaufsstatistiken sprengt. Kann man nach so einem Erfolg überhaupt noch glaubhaft rebellieren? Man kann.
Wenn Menschen dumme Sachen machen, muss man den Stecker ziehen.
Wie kann eine Figur, die den Kapitalismus ablehnt, innerhalb genau dieses Wirtschaftssystems derart durchstarten? Weil das Känguru nicht predigt, sondern unterhält. Weil es Teil des Systems ist und sich genau darüber lustig macht. Und ja, diese Art der Kritik ist ausgesprochen kompatibel mit einem gebildeten, saturierten Publikum. Systemkritik, über die man lachen kann. Gut lesbar abends, wenn es endlich ruhig wird in der Charlottenburger Altbauwohnung, wenn die Kinder, erschöpft vom Kinder-Yoga, schlafen. Konsumierbar bei einem Glas Grauburgunder zwischen Weinregal und Bücherwand. Ich sage das als jemand, der diese Bücher genau dort liest. Und das Schöne ist, das Känguru weiß das alles längst. Es ist nicht trotz seines Erfolgs subversiv, sondern im vollen Bewusstsein dessen.
Der Kapitalismus, dieser Pfiffikus, hat sich den Trick ausgedacht, seine erfolgreichsten Kritiker nicht zu bestrafen, sondern zu belohnen. Er bringt sie nicht zum Schweigen, indem er sie einsperrt oder tötet. Nein, er will keine Märtyrer erschaffen. Der Kapitalismus bringt seine erfolgreichsten Kritiker zum Schweigen, indem er sie reich macht.
Aber funktioniert das auch in Teil 5 noch?
Ja, aber anders. Die Känguru-Rebellion ist deutlich mehr Systemanalyse, inklusive Untergangscheckliste vom Beuteltier. Soziale Ungleichheit, Klimawandel, disruptive Technologien, Seuchen, Militarisierung und immer wieder Profitinteressen. Alles da, alles real.
Und jetzt frage ich, was machen wir, damit es nicht kippt? Nun, sagt das Känguru seelenruhig, wir müssen dagegenhalten und gleichzeitig die ganze alte Scheiße auseinandernehmen, säubern und dann besser wieder zusammenbauen. Aber wie, frage ich, während ich mit dem Regal kämpfe, wie soll das gleichzeitig gehen? Wie, fragt das Känguru und steht auf. Ich sag dir wie. Es kramt in seinem Beutel und holt einen kleinen Werkzeugkasten heraus. Gemeinsam.
Noch stärker als in den Vorgängern reflektiert das Buch aktuelle Themen. Ungeregelte künstliche Intelligenz, Desinformation, Aufmerksamkeitsökonomie, digitale Manipulation. Der Ton ist ernster geworden, wütender, aber nicht resigniert. Aufgeben geht nicht. Weniger verspielter Nonsens, mehr Frustration mit politischen Zuständen. Mehr Müdigkeit, aber auch mehr Konkretes. Diesmal geht's ums Ganze. Das Känguru belässt es nicht bei Kommentaren, sondern organisiert. Die Idee? Man überzeugt, 2 Leute zu rebellieren, die wiederum 2 weitere. Rebellion als exponentielles Wachstum. Fast wie ein Kettenbrief, nur mit politischer Ambition. Es entsteht eine Art satirisches Aktivismusmodell. Die Rebellion ist nicht mehr nur Pointe, sie ist Methode.
Okay, sag ich. Also jedenfalls einfach nur 2 Leute zum Rebellieren bringen, ja?
Ja. Gegen die Zustände. Ich gehe zu Hertha, sagt das Känguru.
Verdammt, denke ich. Also schlappen wir runter zur Straße. Hertha sitzt vor ihrer neuen Eckkneipe, die sie dank einer Crowdfunding-Aktion von Känguru-Fans eröffnen konnte.
Ich rebelliere, beginnt das Känguru.
Bin ich dabei, sagt Hertha sofort.
Würdest du 2, mach ich. Gutes Gespräch, sagt das Känguru.
Immer gerne. Hatte ehrlich gesagt nur drauf gewartet, dass endlich mal jemand fragt. Das Känguru grinst mich an. Das ist ja wirklich erstaunlich einfach, sag ich.
Jetzt du.
Genau, jetzt wir. Das ist die Leistung dieser Bücher. Sie bringen Menschen dazu, zu lachen. Und während sie lachen, denken sie plötzlich über Zustände nach. Das Känguru ist kein Revolutionär mit Molotow-Cocktail. Es ist ein strategischer Organisator. Es ist ein Kommentar mit Fell. Und vielleicht beginnt ja jede ernst gemeinte Rebellion genau so. Nicht mit Pathos, sondern mit einem Witz.
Theresa Hübner über das Erfolgsgeheimnis von Marc-Uwe Klings Känguru-Chroniken. Der neue Band heißt Die Känguru-Rebellion und ist soeben im Ullstein Verlag erschienen. Another tight beer can night in your basement of despair. Naked ladies on the wall because they belong there. Detroit t-shirt worn and torn. With 7 days of stains. But oh, when you lift your pen for Roxy Music and the Dolls, the village voice, it has no choice. It must lord your every word. How does it feel?
Morrissey war das mit Lester Bangs, einer Hommage an den gleichnamigen, jung verstorbenen amerikanischen Autor und Musikjournalisten. Sie hören das Lesenswert-Magazin in SWR Kultur. Die 1979 in Bukarest geborene und heute in Zürich lebende Schriftstellerin Dana Grigorcia erfindet sich mit jedem Buch neu und bleibt sich zugleich treu. Sie hat Reiseerzählungen, Kinderbücher und einen Schelmenroman geschrieben. In all den Büchern geht es auf amüsante und hintergründig politische Weise um die Möglichkeit oder auch Unmöglichkeit der Liebe. So auch im neuen Roman »Tanzende Frau, blauer Hahn« heißt er, und Carsten Otte hat das Buch mit Freude gelesen.
Die Nachricht vom Tod eines Freundes im spanischen Valencia setzt die Erzählbewegung dieses Romans in Gang. Hat Camille tatsächlich Kupferkabel in einem verlassenen Industrieschiff stehlen wollen? Im Raum mit dem Generator hat es vermutlich einen Knall gegeben und den folgenden Stromschlag konnte der Einbrecher nicht überleben. Camille, erklärt die Ich-Erzählerin, war mein bester Freund, mein erster. Mit diesem Eingeständnis beginnt eine Erinnerungsreise zurück in die Zeit nach der Wende. Jahr für Jahr fährt Roxana mit dem Zug von Bukarest nach Buștini, eine Kleinstadt in den Karpaten.
Zuerst fuhr der Zug an der Papierfabrik vorbei, die mit ihren vielen Gebäuden und umzäunten Arealen beinahe selbst eine kleine Stadt war. Als die kommunistische Unterstützung wegfiel, wurde die Produktion an den uralten Kesseln und Walzen nach und nach gedrosselt. So bröckelte das Gelände vor sich hin. Hier und da wuchsen Gräser und roter Klatschmohn. Zwischen den verwitterten Schuppen fanden sich die Hunde in Rudeln ein. Und wenn ihr Gebell anschwoll, waren auch die ausgewachsenen Bären gekommen.
In Buștini verbringt Roxana ihre Sommerferien bei Großmutter und Großtante. Im Garten der beiden Damen findet sich regelmäßig die heimische Bevölkerung ein und bald lernt die junge Städterin auch Camille kennen, der in der heruntergekommenen Eisenbahnersiedlung wohnt. Die beiden verstehen sich gut, spazieren durch die malerische Landschaft und machen sich einen Spaß daraus, über das Liebesleben der Dorfbewohner nachzusinnen.
Ganze Sommer lang folgten wir den Geschichten aus nächster Nähe. Und wenn sie ins Stocken gerieten, griffen wir ein.
Letzten Endes siegt die Fantasie immer in den Liebesvariationen der beiden. Viele Geschichten beginnen realistisch, handeln von Sehnsüchten und Enttäuschungen. Könnte der Verdacht aufkommen, die rumänische Provinz werde als postsozialistische Idylle beschrieben, mehren sich die surrealen, manchmal auch schockierenden Momente. Da ist eine erfolgreiche Anwältin, die in ihrem Haus einen Kirschbaum wachsen lässt. Tatsächlich reißt sie das Gebäude irgendwann Stein für Stein ab, damit der Wunschbaum gedeihen kann. Den notorisch untreuen Gatten hat die Frau rechtzeitig in eine Baracke gesperrt, wo er bald stirbt. In solchen Szenen wirkt Buștini wie der Schauplatz einer bizarren Telenovela. Kein Wunder, schauen die Bewohner doch ständig Fernsehserien, etwa die unendliche Geschichte der Sklavin Isaura, deren Hauptfigur so aussieht wie die schönste, aber auch einsamste Frau im Ort. Zu unseligen Zeiten der Diktatur musste die spätere Frau Hellmann einen kleinwüchsigen Typen heiraten, der ständig mit einer viel zu großen Sense herumläuft. Irgendwann promenieren Herr und Frau Hellmann gemeinsam durch den Ort, vielleicht weil sie eine Playboy-Ausgabe inspiriert hat, in der die Darstellerin der Isaura im Eva-Kostüm samt Schlange zu sehen ist.
Noch nie habe sich eine Ausgabe dieser Zeitschrift so gut verkauft wie die mit der Sklavin Isaura, sagte der Kioskbesitzer. Und zu jeder Isaura verkaufe er noch eine Tageszeitung, um sie darin zu verstecken.
Es gibt auch deutlich düstere Begebenheiten. Die in ärmlichsten Verhältnissen lebende Anna Mia wird verspottet und von gemeinen Nachbarn aufgefordert, mit der selbstgebastelten Gummischleuder auf ihren zweibeinigen Hund zu schießen. Das Geschichtenerzählen vollzieht sich in Dana Grigorczas bitterschönem Roman auf mehreren Ebenen. Denn in den Episodenverlauf der Geschichten ist ein zweiter, kursiv gesetzter Erzählstrang eingeflochten, der von einer Schriftstellerin auf Lesereise handelt. Sie ist mit einem deutlich älteren Klavierspieler namens Thierry unterwegs. Während die Autorin auf der Bühne Liebesgeschichten aus Buștini vorträgt, bemüht sich der Mann an den Tasten, der Literatur auch musikalisch gerecht zu werden. Doch die Schriftstellerin ist ständig unzufrieden.
Anna Mia kommt nicht bei allen im Publikum sympathisch rüber, hat sie festgestellt. Viele nehmen Roxanas Perspektive ein, sehen Anna Mia als ein störendes, abseitiges Kind. Dabei liegt ihr viel daran, dass die Leute sie mögen. Vielleicht kann Thierrys Musik unterstützen.
In den Erzählungen aus Buștini kommen sich Camille und Roxana jeden Sommer ein wenig näher, aber das Glück der großen Liebe bleibt ihnen versagt. Die Schriftstellerin und der Musiker landen auf ihrer Tour nahezu zwangsläufig im Bett. Obwohl auch dieser Beischlaf keine Erfüllung bringt, liefert die Sexszene immerhin eine Überraschung hinsichtlich der Frage, wer hier überhaupt für welche Geschichte verantwortlich ist. Das Rätsel um die Erzählperspektive ist dabei keineswegs nur ein literarisches Spiel, dass nicht das belesene und umschwärmte Mädchen aus gutem Hause sich zur Schriftstellerin entwickelt, sondern die soziale Außenseiterin ist kein Zufall, sondern verweist auf den politischen Kern dieses Romans. So sind die Liebesverwirrungen in Tanzende Frau, blauer Hahn immer Teil einer gesellschaftlichen Entwicklung. Zu Roxanas Verehrern in Jugendtagen gehörte auch Ovidiu. Der rumänische Name mit lateinischem Ursprung heißt wörtlich übersetzt Schafhirte. Doch dieser Ovidiu führt sich und seine Herde in den Abgrund. Während des Studiums hat er sich zum übergriffigen Verführer entwickelt, womit der Schritt zum rücksichtslosen Karrieristen folgerichtig erscheint.
Einige Jahre später wurde Ovidiu Präsident der rumänischen Post, bevor er in der Politik Karriere machte, als jener ominöse Minister für Umwelt und Tourismus, der das Projekt mit dem Dracula-Park in Transsilvanien wieder aufgenommen hatte und dafür Aktien verkaufte in Milliardenhöhe, bevor das Projekt am Widerstand der Naturschutzaktivisten scheiterte.
Das ist gewiss als kleine Referenz an Grigorczas Roman »Die nicht sterben« zu lesen, in dem es unter anderem auch um verfehlte Vampirvermarktung in Transsilvanien geht. Tanzende Frau, blauer Hahn ist ein kleines Meisterstück der erzählerischen Doppelbödigkeit. Die Paargeschichten im postsozialistischen Rumänien sind durchweg im heiteren, schelmischen Tonfall gehalten, aber in jeder Liebesvariation lauert ein Abgrund. Als bekennender Opernfan spielt Grigorcza gekonnt mit musikalischen und literarischen Motiven in einem Roman, der dem Hochgefühl in Dur grundsätzlich eine Krise in Moll folgen lässt.
Sagt Carsten Otte über Tanzende Frau, blauer Hahn, den neuen Roman von Dana Grigorcza, der im Penguin Verlag erschienen ist.
I found myself in Paris. She sat in mournful silence. By midnight came an outburst. So much louder than a cloudburst. She said, makeup is a lie.
Im Jahr 2023 veröffentlichte der in Charkiw in der Ukraine geborene und heute in Wien lebende Autor Jewgeni Breger sein Buch »Frieden ohne Krieg«. In einem Gespräch erzählte Breger, dass er schon seinerzeit einen anderen fertigen Gedichtband in der Schublade gehabt habe, aber nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine nicht über das Spiel mit Ich-Identitäten nachdenken wollte, sondern über seine Identität als Ukrainer. Nun hat Breger »Hallo Niemand«, so der Titel, veröffentlicht und SWR-Literaturchef Frank Hertweg ist begeistert.
Einstmals klang das so.
Andra mojennepe musa politropon os malapolla plankte.
Auf Deutsch, erzähle mir Muse die Taten des vielgewanderten Mannes. Das ist der Anfang von Homers Odyssee und gleichsam die Geburtsstunde der europäischen Literatur. In ihr gibt es die berühmte Geschichte vom Zyklopen Polyphem, dem einäugigen Riesen, der Odysseus und seine Gefährten gefangen genommen hat und immer mal wieder genüsslich einen verspeist. Aber dem schlauen Odysseus gelingt es, das einzige Auge des Ungetüms zu blenden. Und weil der Listenreiche dem tumpen Kerl seinen Spitznamen genannt hat und nicht seinen richtigen, nämlich Eutys, der gleichzeitig wie das griechische Wort für »niemand« klingt, hilft ihm sein verzweifeltes Rufen »Niemand hat mich geblendet, nichts«. Seine Zyklopenfreunde kapieren gar nicht, was er will. Und heute beginnen Langgedichte so.
Er erzählte mir die Geschichte, wie er im Auto fuhr. Wie er also im Auto fuhr und versuchte, keinem Gedanken zu folgen.
Jewgeni Breger hat seinen, wie er im Untertitel schreibt, Roadtrip in Versen in klarer Anspielung auf Homer Hallo Niemand genannt. Dieser Niemand ist das alter Ego des Autors, mal da, mal fort, und oft genug ist bei dem wilden Verwirrspiel gar nicht klar, wer spricht, das Ich oder der andere. Umwege um das Ich sagen, nennt Breger dieses Verfahren. Aber genau diese Verdopplung eröffnet ihm die verrücktesten Fantasieräume, sozusagen eine Schulung im Möglichkeitssinn. Und was Breger entfesselt, ist schon allerhand. Mit biblischem Pathos heißt es: Niemand sei dein heiliger Name, die klaffende Wunde, du blutendes Loch, aus dem die Teufel sprießen, und das Atom. Also der Glaube und das Wissen, das Böse und die Hoffnung auf Gutes, Schuld und Unschuld. Bregers Motto, nein besser Motor, nichts denken, die Sätze machen lassen, schauen, was passiert. Oder anders, die Geburt der Geschichte aus dem Geist der Buchstaben, könnte man sagen. Zum Beispiel so.
Die Welt ist ein herrlicher Ort. Die Welt ist kein entbehrlicher Ort. Die Welt ist ein Bärchenwort und lebt im Netz aus Härchen fort. Die Welt ist das Löwenmännchen am Amöbenbärtchen. Kein löchriges Schönmärchen schläft beim Versöhnmädchen. Es trillert Preise der Zwetschgen durch den Naschmarkt laut, bevor es Sandschlösser in die Grundstücke der Händler baut. Ist die Welt erst am sich selbst verschönern, wird ein Vogel in ihren Zahlen und Figuren und Kreaturen wohnen. Welt ist das eine, Welt ist das andere. Sie durchfährt mich, wenn ich von Wörtchen zu Mörtchen wandere. Welt ist weder gut noch schlecht. Ich bastele mir ein Nest in der Welt zurecht. O Welt, du Mutter aller Klagen.
Die Reise mit einem Audi, lateinisch für Horch, beginnt in Magdeburg, führt nach einem Schlenker zur Dorfkirche in Klein-Gyps, nach Wien ins obere Belvedere-Schloss, wo Gustav Klimts berühmtestes Gemälde Der Kuss hängt. Danach rasen ich und niemand zu einem Zirkus, bei dem der Erzähler seine Schweinenummer vorführt, als hätte die Göttin Kirke ihn persönlich verwandelt. Über den Naschmarkt von Wien geht die wilde Fahrt nach Hamburg, wo der Erzähler in einer Folterkammer landet, die Gregor Gysi mit den zwei Schmidts betreibt, mit Helmut und Harald. Alle verführerisch wie die Sirenen in superengen kurzen Blue-Jeans-Shorts. Das klingt reichlich irre und ist doch noch nicht alles an Haken, die die Story schlägt. Alice Weidel treibt ihr Unwesen in entfesselten Albträumen. Olaf Scholz spukt herum und Friedrich Merz mit »Äh, bitte« tritt in die AfD ein, während Weidel die CDU unterwandert, um sie in eine N-CDU zu verwandeln, eine neue CDU. Allenfalls der Reim kann die Fieberträume des Protagonisten bändigen.
Willkommen zurück, raunt Gysi mit List. Die Brille blitzt klug, doch das Lächeln vermisst. Neben ihm Weidel, die Augen wie Stahl. Und Scholz murmelt leise, fast klinisch banal. Ein Klemmbrett knackt, Papier raschelt trocken, die Worte erklingen, melodisch, dann stockend. Patient zeigt Symptome von schwerer Verirrung, paranoiden Ideen und Realitätsverwirrung.
Aber wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Unser Held beschließt, in die Politik zu gehen, um Kanzler zu werden, um in einem großen Showdown gegen Weidel anzutreten. Spätestens jetzt dreht die Geschichte ins Religiöse. Ich bin kein Odysseus, ich bin ja bloß Jude, sagt unser Niemand. Aus der Odyssee wird eine, Zitat, Judissee. Wir hören Zank und Streit im Hause Gottes. Der Schöpfer klagt über seine Schöpfung und die Geschöpfe beschweren sich über ihn. Jewgeni Bregers Roadtrip ist definitiv ein Trip, der keine Grenzen anerkennt. Keine der Fantasie, keine der politischen Korrektheit, keine der Poesie. Lyrik braucht keinen Sicherheitsgurt. Möglichkeit schlägt Wirklichkeit. Das ist die eigentliche Botschaft. Rums.
Frank Hertwig empfiehlt dringend Jewgeni Bregers neuen Gedichtband Hallo Niemand. Das Buch ist im Suhrkamp Verlag erschienen. I wanna move away from those who stare at screens all day. I wanna speak up and to not be trapped by censorship.
in search of wisdom so much wiser than my own. I wanna let somebody love me if they can. You're right, it's
am kommenden Donnerstag werden in Leipzig die Preise der Leipziger Buchmesse in drei Kategorien vergeben. Und geradezu traditionsgemäß hat es im Bereich der Belletristik ein Buch aus einem Independent-Verlag auf die Nominierungsliste geschafft. Elli Unruhs Debütroman Fische im Trüben. Hören Sie Ulrich Rüdenauers Beitrag, für den die Autorin Elli Unruh selbst Zitate aus ihrem Roman eingesprochen hat.
Die Namen der Menschen, die zu Zeiten der Sowjetunion im südlichen Kasachstan zu Hause sind, klingen vertraut. Sie heißen Dück und Pflaum, Fellinger und Fast. Den Russen gelten sie als Faschisten, weil sie deutsche Namen tragen. Sie sprechen eine eigene Sprache, das Plautdietsch, ein Dialekt, der so etwas wie Halt ermöglicht in haltlosen Zeiten. Dieses Plautdietsch ist eine westpreußische Variante des Ostniederdeutschen. Und inmitten der Fremde haben sich die Mennonitendeutschen die Sprache als Heimat bewahrt. Die Mennoniten, aus der Täuferbewegung der Reformationszeit hervorgegangen, hat es im 18. Jahrhundert in die ganze Welt verschlagen. Vor allem, weil sie immer wieder Verfolgungen ausgesetzt waren.
Lange Reisen sind die Mennoniten gewöhnt. Sie sind heute auf der ganzen Welt. In Kanada, Brasilien, in Paraguay, Bolivien und wo sonst noch alles.
Jene, die gen Osten gezogen sind, mussten gerade während des Stalinismus vieles ertragen. Einige landeten in Straflagern, andere wurden etwa in den Nordkaukasus vertrieben. Auch Onkel Hein weiß, dass die russlanddeutschen Mennoniten sich nur in prekärer Sicherheit wiegen können.
Ja, es geht gut. Heinrich ist zufrieden. Auch wenn alles, das weiß er wohl, schnell vorüber sein kann. Und wie schnell? Das hat er erlebt. Auch auf seinen guten Ruf kann Heinrich nicht zählen. Wenn sie mit einmal wollen, dann finden sie was, das ist klar.
Diese Zeilen, gelesen von der Autorin selbst, stammen aus dem bemerkenswerten Debüt »Fische im Trüben« der in Kasachstan geborenen Elli Unruh, die in Süddeutschland aufwuchs und heute in Stuttgart lebt. Bemerkenswert ist ihr erster Roman in mehrfacher Hinsicht. Da ist diese untergegangene Welt, die sie mit großer Detailgenauigkeit und Nähe beschreibt und die den allermeisten Leserinnen und Lesern wenig vertraut sein dürfte. Schon Kasachstan erscheint einem exotisch, eine ehemalige deutsche Minderheit, die es dorthin verschlagen hatte, sowieso. Elli Unruh ist als Erzählerin also zugleich eine Bewahrerin. Aus mehreren Perspektiven blicken wir auf eine Mennonitengemeinde im Grenzgebiet zwischen Kirgisien und Kasachstan in den 1970er Jahren. Wir bekommen Einblick in eine von eigenen Riten und Traditionen geleitete Gruppe, die in der Sowjetunion nicht wohl gelitten ist, von allen Volksgruppen schief angesehen wird und sich gegen Schikanen behaupten muss. Und ihre eigene Sprache gegen die Mehrheitsgesellschaft verteidigt, so gut es eben geht.
»Verstehst alles auf Deutsch, ja?« fragt die alte Oma Peters. »Ja«, sagt Krocha, »verstehen ist keine große Sache. Nur das Sprechen geht auf Russisch schneller. Gut, behalt es. Und ob Plautdeutsch verstehst du gut?« »Nur bisschen. Warum hast du dort?« »Plautdeutsch haben wir verlernt«, antwortet Sarah fast für ihren Enkel. »Wort für Mennoniten sieht ihr dann? Unsere Eltern waren Lehrer. Sie haben ja auf Hochdeutsch unterrichtet in der Kolonie.« Und mit uns haben sie auch nur Hochdeutsch gesprochen. So wird. Oma Peters nickt und legt die Hände übereinander. Dann schüttelt sie den Kopf. Ministen, den ich Plautdeutsch rede. So wird jeftet auch.
Das eigentlich Besondere ist Elli Unruhs Ton. Sie erzählt mit traumwandlerischer Leichtigkeit und poetischem Gespür. Und sie tut das in einer Sprache, die mit plattdeutschen Vokabeln durchsetzt und von einer genauen Einfühlungsgabe genährt ist. Man kann nicht recht glauben, dass die Autorin damals selbst nicht dabei gewesen war, dass sie diesen Text rund um Erzählungen der Familie und aus historischen Aufzeichnungen gewoben hat. Aber gerade mit ihrer atmosphärisch prägnanten Sprache erschafft sie eine verschwundene Lebenswirklichkeit neu, ob sie von einem paradiesischen Apfelgärtchen schreibt oder von der abendlich melancholischen Stimmung am Ende einer Hochzeitsfeier.
Die Kälte kriecht aus der Erde, kommt über lange Schatten und hinter Mauerecken hervor. Sie breitet sich über den Hof, geht zwischen die Bänke und knabbert der Gesellschaft an den Beinen. Es folgt ein Konzert der Hunde. Nach und nach erlischt die Abendsonne, glimmt einmal noch auf und gibt sich artig in den dunkelblauen Horizont. Das Gebell hallt ihr nach wie heiseres Glockenwerk.
Die kindliche Perspektive des neunjährigen Krocher, jene seiner Tante Hedi, deren erste Liebessehnsucht ausgerechnet einem Russen gilt, und die des schon erwähnten Heinrich. Es sind drei ganz unterschiedliche Wahrnehmungsweisen, die Unruhe zusammenführt. Unbekümmertheit und Neugier, Sorge und Wissen um die menschliche Grausamkeit, die gerade in den 1940er Jahren allgegenwärtig war. Nach und nach entsteht so ein Panorama. Das Dunkle, die Anfeindung, die Vertreibung, das lässt Unruhe fast beiläufige Weise einfließen, aber es grundiert das Leben der Menschen. Es ist ein Erbe, das zur Wachsamkeit erzieht und zum Erinnern zwingt. Erzählt wird von dieser Gemeinschaft schon aus dem Rückspiegel, denn mit der Perestroika bieten sich Möglichkeiten, der Enge und Fremdheit zu entfliehen. Zumindest entsteht die Hoffnung auf ein anderes Leben.
Im Herbst 1987 ging es los. Auf einmal verschwanden überall die Leute. Bald standen halbe Dörfer leer. Die Menschen hat als ob ein Fieber ergriffen. Ihre Pupillen sind geweitet. Schwer zu sagen, ob vor Freude oder Angst.
Mit der Ambivalenz eines Aufbruchs nach Deutschland endet dieser Roman. 1987, im Geburtsjahr der Autorin. Dass das Verlorene dennoch nicht verschwindet, dafür ist die Literatur da. Elli Unruhs Roman gelingt die Vergegenwärtigung des Vergangenen in einer passgenauen Form.
Ulrich Rüdenauer sprach über Elli Unruhs Debütroman Fische im Trüben, der für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert ist. Das Buch ist im Transit Verlag erschienen. Damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe des Lesenswert-Magazins in SWR Kultur. Alle Beiträge dieser Sendung können Sie auf unserer Website swrkultur.de nachhören und nachlesen. In diesem Zusammenhang noch ein Hörtipp. Die Abiturprüfungen stehen an und meine Kollegin Katharina Borchardt hat in der Reihe Sternchen-Themen Gespräche zu Pflichtlektüren des Deutschabiturs geführt, zum Beispiel mit Jenny Erpenbeck über ihren Roman Heimsuchung. Auch diese Beiträge finden Sie auf swrkultur.de. Für die Technik der heutigen Sendung war Rudyard Hasel verantwortlich. Am Mikrofon verabschiedet sich Christoph Schröder mit einem melancholischen Morrissey, Many Icebergs Ago. Machen Sie es gut.
Down the ten bells, electric sparks gave me stirrings below. Many icebergs ago. Down the ten bells, she let down her hair like slow snow. Many icebergs ago. At the bow bells, with a tight sullen mouth, you firmly said no. Many no's ago. In the Dundee arms I said my wood withers on a stern. You said yes we know. Many icebergs ago. Down the ten bells I was horrified to find I enjoyed it so. Many goes ago. Up the green man I had begun to grow old. An abandoned chateau. Many merlots ago. Down the white heart I lounge awaiting ruse. many icebergs ago. In the grave Morris a smile with a twist was a brand new plateau. Many, many years ago, mistress, mattress, in just one lunchtime I grow. What can anyone know?